Deutschlandfunk. Das war der Tag.
Heute mit Josephine Schulz. Schönen guten Abend. Bis fast Mitternacht haben Angela Merkel und die Ministerpräsidenten gestern gerungen und wie man hört, wohl auch ordentlich gestritten und dann ihren Plan für die kommenden Wochen präsentiert. Der lautet ganz grob, der Lockdown wird bis Ende März verlängert. Gleichzeitig gibt es Öffnungen und die sollen durch immer mehr Schnelltests begleitet werden. Wir berichten gleich über die Reaktionen und haben dazu auch ein Interview mit dem Präsidenten des Deutschen Landkreistages. Weitere Themen gleich in dieser Sendung. Italien stoppt den Export von AstraZeneca-Impfstoff. In Myanmar nimmt die Gewalt der Militärs gegen die Demonstrierenden weiter zu. Und im EU-Parlament musste sich der Frontex-Chef erklären dazu, was Frontex von illegalen Pushbacks wusste. Die Infektionszahlen steigen wieder leicht an, aber der Lockdown belastet die Menschen immer mehr und so haben Angela Merkel und die Ministerpräsidenten dem Druck etwas nachgegeben und leichte Öffnungsperspektiven beschlossen. So richtig viel Applaus gibt es für den Plan trotzdem nicht. Wirtschaftsvertreter finden die Lockerungen viel zu zaghaft. Andere dagegen sehen es kritisch, dass am wahrscheinlichen Beginn einer dritten Welle gelockert wird, während zum Beispiel noch gar nicht ausgemacht ist, ob die begleitenden Schnelltests dann wirklich allen so schnell zur Verfügung stehen werden. Ann-Kathrin Büsker fasst die genauen Beschlüsse noch einmal zusammen und die Reaktionen darauf.
Eine stufenweise Lockerungsperspektive, die gibt es seit gestern Abend und Malu Dreyer, SPD-Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, fasst sie so zusammen.
Mit Testen und Impfen behutsame Schritte aus dem Shutdown.
Doch einer aus der Bund-Länder-Runde hat Zweifel. Sachsens CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer.
Ich glaube, Deutschland geht zu schnell und auch zu weit in der Öffnung.
Laut Beschluss von Bund und Ländern soll es schon ab Montag weniger Kontaktbeschränkungen geben. Je nach regionalem Inzidenzwert wird gelockert. Bleiben die Werte dann 2 Wochen lang stabil, kommt der nächste Öffnungsschritt für weitere Bereiche des Lebens. Entscheidende Kennzahlen sind hierbei die Inzidenzwerte von 50 und 100. Ursprünglich war für die untere Öffnungsschwelle die Inzidenzzahl 35 im Gespräch. Dass dieser Wert gekippt wurde, ärgert Janine Wissler, Co-Vorsitzende der Linken.
Die Inzidenzwerte dürfen nicht nach Interessenslage angepasst werden. Und dass der Inzidenzwert 35 einfach zur Seite geschoben wurde, weil es opportun erschien, das halten wir für einen großen Fehler.
Wissler bezeichnet die Beschlüsse als verantwortungslos. Die Pandemie sei nicht unter Kontrolle. Tests und Impfungen sollen Kontrolle schaffen. Doch genau das überzeugt Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer in der beschlossenen Form eben nicht. Die Idee von Bund und Ländern ist, Schnelltests auszuweiten. Einmal pro Woche können sich alle Bürgerinnen und Bürger in zugelassenen Stellen testen lassen und bekommen eine Bescheinigung, die dann tagesaktuell Freiheiten ermöglichen kann. Nur, die Tests sind freiwillig. Im Kabinett in Dresden herrscht Einigkeit, dass das nicht ausreicht, so Kretschmer.
Aber wir haben, und das erfreut mich sehr, ein gemeinsames Verständnis, dass Tests ein Stück weit verbindlich sein müssen, weil sie ansonsten auch nicht die Wirkung entfalten können.
Weitere inzidenzwertabhängige Schulöffnungen ab 15. März werden deshalb in Sachsen an verbindliche Tests gekoppelt. Auch andere Bundesländer haben Öffnungen angekündigt, aber ohne Testpflicht. Der Bund-Länder-Beschluss hatte gestern explizit keine Leitlinien für Schulöffnungen vorgelegt, die Länder aber zu ausgeweiteten Schnellteststrategien verpflichtet. Inwieweit Schnelltests überhaupt so kurzfristig eingesetzt werden können, das muss sich noch zeigen. Die Bundeskanzlerin betonte gestern, es gebe genug. FDP-Chef Christian Lindner zweifelt das heute Morgen im Deutschlandfunk an.
Dass sich jetzt das Problem bei der Bestellung von Masken, bei der Beschaffung von Impfstoffen zu wiederholen scheint, bei den Schnell- und den Selbsttests, das ist ein grobes Versagen der Bundesregierung.
Lindner betont außerdem, dass die Öffnungen nicht ambitioniert genug seien. Sorgen macht sich auch Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig. Sie kritisiert, dass der Bund nicht genug Selbsttests vorrätig habe. Ab dem Wochenende sollen diese im freien Handel angeboten werden. Die praktische Umsetzung von Schnelltests für alle zu Montag macht auch dem Apotheker Jan Baas aus Essen Sorgen. Dafür fehlten die Rahmenbedingungen, sagte er im Deutschlandfunk.
Ich sag mal jetzt so übers Bein gebrochen, Donnerstag zu sagen, ab Montag gibt's Tests, aber es ist in keinster Weise geklärt, wer das Ganze bezahlt, wo das abgerechnet wird. Das ist meiner Meinung nach fast unmöglich.
Der zweite wichtige Baustein für Lockerungen, mehr Impfungen. Das Tempo soll forciert werden, etwa durch erweiterte Abstände zwischen Impfdosen und die perspektivische Einbindung von niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten. Die Ständige Impfkommission empfiehlt außerdem seit heute den AstraZeneca-Impfstoff auch für Menschen ab 65 Jahren. Basis dafür seien neue Studiendaten, die auch bei dieser Personengruppe eine hohe Wirksamkeit belegen. Die Impfverordnung muss nun entsprechend angepasst werden.
Informationen von Ann-Kathrin Büsker. Und wir haben die Kritik an den Beschlüssen gehört, unter anderem Janine Wissler, die neue Linken-Chefin, findet es falsch und verantwortungslos, dass der Inzidenzwert von 35 wieder über Bord geworfen wurde. Ich habe vor der Sendung mit Reinhard Sager gesprochen. Er ist Präsident des Deutschen Landkreistages und selbst Landrat von Ostholstein. Und ich habe ihn als erstes gefragt, ob er diese Kritik der Unvorsichtigkeit teilt.
Nein, die teile ich so nicht. Es ist richtig, vernünftig, aber mit Vorsicht zu öffnen. Wir müssen genau in diese Richtung jetzt gehen. Allerdings setzt die Kritik bei uns da an, wenn man sich die Matrix betrachtet. Sie hat doch einen sehr, sehr hohen Komplexitätsgrad. Dass die Bürgerinnen und Bürger da schnell durchsteigen, ist wohl eher nicht zu erwarten.
Was ist Ihnen dazu kompliziert?
Ja, das sind viel zu viele Stufen und dann muss ich schauen, wann kommt die Außengastronomie, unter welchen Bedingungen, genauso beim Einzelhandel. Komisch auch, dass zwar die Buchhandlungen, ich bin ein großer Bücherfreund, mit reingenommen werden ab dem 8. März, aber dann kann man genauso fragen, warum nicht Spielzeug für Kinder oder Schuhe. Es atmet so alles ein bisschen den Geist von sehr komplexhaften Regelungen und auch zum Teil so ein bisschen, dass der Obrigkeitsstaat in dem Regulierungsbedarf, den er zu erkennen vermag, für die Bürgerinnen und Bürger durchscheint.
Also verstehe ich Sie da richtig? Sie hätten lieber mehr auf einmal direkt geöffnet?
Jedenfalls kann man da ein paar Stufen vielleicht zusammenfassen. Richtig ist, dass man sich jetzt loslöst von der 35er-Inzidenz und noch richtiger ist, dass man die Inzidenz nicht sklavisch als feststehenden Wert und als alleiniges Richtungsmerkmal auffasst. Es müssen nach meiner Überzeugung dazukommen Parameter wie Auslastung der Intensivbetten, der Impffortschritt oder auch das Geschehen in einem Landkreis selber. Ist es diffus über das gesamte Kreisgebiet hinweg oder ist es eingrenzbar, zum Beispiel bei Ausbrüchen in einem Fleischwerk oder in einem Pflegeheim? Das ist ganz was anderes.
Aber Virologen sehen das ja teilweise sehr anders. Also denen ist ja die 50er-Inzidenz eigentlich wesentlich zu hoch. Die sagen, wir stehen am Anfang der dritten Welle. Und diese Lockerungen werden möglicherweise dazu führen, dass die Zahlen jetzt wieder ganz steil nach oben gehen. Das nehmen Sie in Kauf?
Nein, das nehmen wir nicht in Kauf, sehenden Auge, sondern wir beobachten, dass die Zahlen zuletzt zurückgegangen sind. In einigen Bundesländern gibt es zumindest Seitwärtsbewegungen.
Aber jetzt steigen sie ja wieder.
Ja, sie steigen leicht und wir wissen natürlich auch um die Mutationen. Aber insgesamt sind wir jetzt bei einem Wert, wo wir bei erheblich mehr Testungen als vor einem Jahr auch schon die Frage haben, ob alles miteinander vergleichbar ist. Deswegen sage ich mit Vernunft und mit Vorsicht. Aber wir müssen irgendwann auch wieder zu einem Leben zurückkehren, insbesondere auch in den Außenbereichen und dort, wo die Hygienekonzepte ja schon erprobt sind. Das ist zum Beispiel der Einzelhandel, das ist die Hotellerie. Da müssen wir wieder schrittweise auch zu Öffnungen kommen. Wir können nicht das ganze Land ständig niederhalten. Und deswegen ist es vernünftig, jetzt zumindest einen bundesweiten Stufenplan entwickelt zu haben.
Schauen wir nochmal auf die Tests, die Sie angesprochen haben. Ab kommender Woche sollen alle Bürger pro Woche einen kostenlosen Schnelltest bekommen. Sie sind Landrat von Ostholstein. Sind Sie darauf vorbereitet? Können Sie das leisten ab Montag?
Also erstens sind wir darauf so noch nicht vorbereitet. Es ist auch merkwürdig, dass Beschlüsse bei Bundeskanzlerin und Ministerpräsidenten ohne Einbindung der kommunalen Spitzenverbände gefasst werden. Man hatte ja zunächst auch den Eindruck, dass es hier um den 8. März ginge. Das wäre schon Montag. Das wäre überhaupt gar nicht leistbar gewesen. Jetzt reden wir über Anfang April. Das ist etwas anderes. Wir würden uns auch niemals verweigern, daran mitzuwirken. Nur muss man sehen, dass wir noch gar nicht wissen, bei einem Test pro Bürger pro Woche, wie hoch ist die Inanspruchnahme dieser Tests? Wie stellt sich die Politik die Entfernungen zu Testzentren vor? Ist es vorgesehen, dass sie alle öffentlich betrieben werden müssen? Oder können wir nicht besser auf private Initiativen bereits zurückgreifen oder auf Hilfeleistungsorganisationen wie das Rote Kreuz beispielsweise? Hier sind noch viele Fragen gar nicht geklärt. Und das müssen wir jetzt erst machen in den nächsten Tagen und Wochen. Und dann wird es nicht vor Anfang April losgehen. Es ist ja auch schon einmal in Aussicht gestellt worden, ab 1. März Schnelltests zur Verfügung zu stellen. Das ist ja auch nicht eingehalten worden. Und jetzt haben wir diesen Beschluss gerade von gestern Nacht. Würden helfen wollen, ohne jede Frage, aber würden Wert darauf legen, dass zunächst auch wirklich alle Rahmenbedingungen dafür abzuklären sind.
Also das heißt, Ihnen hat jetzt noch niemand gesagt, wann Sie wie viele Schnelltests geliefert bekommen?
Nein, aktuell noch nicht. Und da gibt es ja unterschiedliche Meldungen von ist nicht da bis ist millionenfach vorhanden. Das müssen wir dann erstmal abwarten. Es kann jedenfalls nicht so sein, dass am Ende die Kreisgesundheitsämter und damit die Kreise in eine Hauptverantwortung gedrückt werden und am Ende des Tages den Frust auszuhalten hätten vor Ort, dass die Tests gar nicht so schnell da sind oder die Kapazitäten gar nicht bedient werden können.
Also glauben
Den
Sie,
Schuh würden wir uns nicht anziehen. Ja. Das ist ein Beschluss von Bund und Ländern.
Genau, aber glauben Sie, das ist jetzt schon wieder das nächste Versprechen von Bund und Ländern, was dann nicht eingelöst werden kann und für Frust sorgt?
So mit meiner Lebenserfahrung und als Verantwortlicher in einem Landkreis weiß ich, dass man das, was man ankündigt, auch halten muss. Ich kann den Bürgern nicht sagen, dein Radweg wird in Kürze gebaut und dann kommt er jahrelang nicht. Vertrauen ist auf allen politischen Ebenen das wichtigste Kapital, was wir haben. Das kann man leicht gefährden.
Ich würde noch ganz kurz mit Ihnen auf die Impfungen gucken gerne. Die sollen ja auch ein wichtiger Bestandteil der Lockerungen sein. Aber es geht beim Impfen sehr langsam voran. Wie ist das bei Ihnen im Landkreis? Kriegen Sie das hin, allen, die dran sind, ein Impfangebot zu machen?
Wir haben nach wie vor zu wenig Impfstoff. Wir haben mittlerweile 3 Impfzentren in Betrieb. Wir könnten noch weitere Linien bedienen. Es wird jetzt in Aussicht gestellt, dass mehr Impfstoff kommt und wir nachher auch in die zweite Stufe der Priorität, also diejenigen, die über 70 sind, hineinwachsen können. Das würde ich begrüßen. Mittlerweile gibt es ja auch Initiativen von Privaten, selber zum Beispiel in ihren eigenen Betrieben oder in Kooperation mit anderen Unternehmen impfen zu wollen. Da kommt jetzt langsam Fahrt rein. Das wird aber auch höchste Zeit. Mir geht das alles ein ganzes Stück weit zu langsam.
Wenn ich Sie richtig verstanden habe in einer Pressemitteilung, dann sind Sie dafür, die Impfreihenfolge zu flexibilisieren. Wenn Sie jetzt sagen, es ist gar nicht genügend Impfstoff da für die, die dran sind, warum dann schon Leute vorziehen, die noch gar nicht dran sind?
Nein, das bezieht sich darauf, dass auf keinen Fall Impfstoff verfallen darf. Da müssen wir bei der Priorität diejenigen, die zum Beispiel bei Feuerwehr und Polizei, die in Heimaufsichten tätig sind, mit dem Impfstoff versorgen können. Und da muss man flexibel sein, damit es nicht passiert, dass Impfstoff in den Kühlschränken verbleibt.
Soweit die Einschätzung von Reinhard Sager, Präsident des Deutschen Landkreistages. Und wir machen direkt weiter mit dem Thema Impfen. Um den Stoff von AstraZeneca gibt es immer wieder Debatten. Zum einen, weil offenbar einige Menschen skeptisch sind, was die Wirksamkeit angeht. Heute hat allerdings die Ständige Impfkommission den Wirkstoff auch für über 65-Jährige empfohlen. Gleichzeitig ist da noch der Ärger zwischen der EU und AstraZeneca, weil der Pharmakonzern einfach seine Lieferzusagen drastisch gekürzt hatte, während andere Länder aber weiter beliefert wurden. Die EU hatte daraufhin geregelt, dass im Zweifel Exportstopps möglich sind. Und davon hat jetzt erstmals Italien Gebrauch gemacht. Peter Kapern berichtet.
250.000 Impfstoffdosen wollte AstraZeneca aus Italien exportieren, und zwar nach Australien. Die Genehmigung zur Ausfuhr hatte der schwedisch-britische Pharmakonzern bei den italienischen Behörden gestellt. Und die untersagten nun den Export. Es ist das erste Exportverbot, seit die Europäische Union Ende Januar den sogenannten Exporttransparenzmechanismus eingeführt hat. Der bedeutet, dass jedes Unternehmen, das Corona-Impfstoffe aus der EU ausführen will, dafür eine Erlaubnis beantragen muss. Gleichzeitig muss das Unternehmen nachweisen, wie viele Impfstoffe es in den 3 Monaten vor der Einführung des Mechanismus bereits exportiert hat. Dieser Kontrollmechanismus war als Reaktion auf einen beispiellosen Streit mit dem Pharmahersteller AstraZeneca gestartet worden. Der Konzern hatte im Januar kurzfristig seine im mit der EU geschlossenen Vertrag zugesagten Liefermengen für Impfstoffe drastisch reduziert. Von 90 Millionen Dosen für das erste Quartal auf 31 Millionen Dosen. Später besserte AstraZeneca AstraZeneca auf 40 Millionen Dosen nach, blieb damit aber weiterhin hinter den ursprünglichen Zusagen zurück. Und bis zum heutigen Tag hat AstraZeneca nicht verbindlich zugesichert, die für das zweite Quartal vereinbarten 180 Millionen Impfstoffdosen auch wirklich zu liefern. Und genau deshalb unterstützt der CDU-Europaabgeordnete Peter Liese das jetzt von der italienischen Regierung verhängte Exportverbot.
AstraZeneca erfüllt nicht seine Verpflichtungen gegenüber den europäischen Bürgern und will gleichzeitig exportieren. Es ist gut, dass Italien das verhindert hat.
Die italienische Regierung hat die EU-Kommission über das Importverbot in Kenntnis gesetzt. Die Brüsseler Behörde hätte die Entscheidung Roms kippen und die Ausfuhr der Impfstoffe genehmigen können, doch das hat sie nicht getan. Beim EU-Gipfel in der vergangenen Woche hatten die Staats- und Regierungschefs lange über das Für und Wider von Exportverboten diskutiert. Eine Gruppe von Ländern hatte unter dem Druck der schleppend anlaufenden Impfkampagne in Europa darauf gedrängt, Pharmaunternehmen, die ihre Verpflichtungen gegenüber der EU nicht einhalten, den Export von Impfstoffen zu untersagen. Insbesondere der neue italienische Ministerpräsident Mario Draghi hatte bei den Beratungen gefordert, vom äußersten Mittel, das der Transparenzmechanismus bietet, auch Gebrauch zu machen. Andere Regierungen sind da allerdings skeptischer. Und Kritik gibt es auch im Europaparlament. Der SPD-Abgeordnete Timo Wölken.
Die Europäische Kommission hat mit dem Exporttransparenzmechanismus die Büchse der Pandora geöffnet. Und das führt zu einem internationalen Kampf um Impfstoff. Andere Länder könnten sich motiviert fühlen, jetzt auch Exportverbote zu verhängen.
Als AstraZeneca im Januar seine Lieferzusagen an die EU kassierte und mit Produktionsproblemen begründete, war die EU-Kommission besonders erbost, weil gleichzeitig Großbritannien keinerlei Abstriche an seinen Impfstofflieferungen von AstraZeneca hinnehmen musste. Mittlerweile verfügt die EU-Kommission nach Deutschlandfunk-Informationen über valide Hinweise darauf, dass große Mengen der im Vereinigten Königreich genutzten AstraZeneca-Impfstoffe in der EU produziert und dann auf die Insel exportiert worden sind, obwohl das Unternehmen dort auch Impfstoffe herstellt. Und deshalb stellt auch Jutta Paulus, die Gesundheitsexpertin der Grünen Europafraktion, den Antrag zum Export nach Australien in Frage.
Dass ein Commonwealth-Land aus europäischer Produktion beliefert wird und nicht aus britischer, finde ich eine sehr merkwürdige Konstellation, weil AstraZeneca ja sehr genau weiß, dass seine Lieferverpflichtungen gegenüber der EU noch immer nicht erfüllt werden.
Besser als Exporte zu verbieten, wäre es allerdings, so Jutta Paulus, die Impfstoffpatente freizugeben, damit sie überall auf der Welt produziert werden können.
Aus Brüssel Peter Kapern. Immer wieder hat man in Deutschland Kritik von Abgeordneten gehört, dass die Exekutive, die Regierung in der Pandemie sehr weitreichende Entscheidungen trifft, die Grundrechte massiv einschränkt und die Parlamente dabei zu wenig mitentscheiden dürfen. Allerdings ist es auch der Bundestag selbst, der der Exekutive diesen Handlungsspielraum gibt. Heute wurde erneut die sogenannte epidemische Lage von nationaler Tragweite verlängert. Was das bedeutet, das erklärt Gudula Geuter.
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn verband im Bundestag die Verteidigung der gestrigen Bund-Länder-Beschlüsse mit dem Appell an die Abgeordneten, das heute diskutierte Gesetz zu verabschieden, und blieb dabei sehr allgemein.
Alles spricht dafür, dass das letzte Frühjahr in dieser Pandemie wird. Umsicht, Testen, Impfen machen das möglich. Dafür legt dieses Gesetz die Grundlage und daher bitte ich um Ihre Zustimmung.
Die einschränkenden Maßnahmen, die Bund und Länder immer wieder vereinbaren und die Bundesländer in eigener Verantwortung umsetzen, beruhen letztlich auf dem Infektionsschutzgesetz. Das setzt den Rahmen. Schon im vergangenen November hatte es der Bundestag präziser gefasst. Jetzt hatte sich in der Regierungskoalition vor allem die SPD dafür eingesetzt, noch einmal nachzulegen. Damit behalte der Bundestag die Kontrolle, betonte Hilde Mattheis.
Uns geht es heute darum, parlamentarische Demokratie zu festigen.
Schon bisher sieht das Gesetz eine Abstufung von Corona-Schutzmaßnahmen vor, bisher orientiert an den Inzidenzwerten 50 und 35. Dem SPD-Rechtspolitiker Johannes Fechner ist das zu starr. Nicht jeder Gesundheitsschutz rechtfertige so weitgehende Grundrechtseinschränkungen, sondern nur Gravierendes wie der Schutz des Gesundheitssystems vor dem Kollaps.
Und genau aus diesen Gründen war es uns als SPD so wichtig, dass wir im Infektionsschutzgesetz eine klare Regelung haben, dass nicht nur einzig und allein der Inzidenzwert, sondern auch die Auslastung des Gesundheitswesens, der R-Wert oder die Impfquote berücksichtigt werden müssen, und zwar zwingend von den Ländern. dann.
Der Opposition ist das allerdings immer noch viel zu allgemein. So lobt die FDP, dass nun genauere Impfziele normiert werden. Der Bundestag müsse aber viel konkreter werden, befand Christine Aschenberg-Dubnus.
Eine Impfpriorisierung, die ja im Moment leider noch aufgrund der beschränkten Verfügbarkeit sein muss, diese muss gesetzlich normiert sein. Alles andere ist verfassungswidrig.
Der Bundestag selbst müsse einen Stufenplan für Einschränkungen vorlegen, forderten die Grünen und forderte Susanne Ferschel von der Linkspartei.
Die Fragen, ob man seinem Beruf nachgehen kann, ob es Ausgangssperren gibt, ob Schulen und Kitas geschlossen sind, das sind doch wohl wesentliche Entscheidungen. Und im Übrigen auch die Frage andersrum, wann wird denn wieder geöffnet?
Über Stufenpläne könne man reden, versprach der SPD-Mann Fechner. Wobei all solche Grundrechtseinschränkungen ohnehin nur möglich sind, wenn eine epidemische Notlage von nationaler Tragweite besteht. Dass es die geben kann, steht nun dauerhaft im Gesetz. Ob sie tatsächlich besteht, muss der Bundestag in Zukunft alle 3 Monate beschließen. Nina Warken, CSU.
Und um es ganz deutlich zu sagen, wir stellen hier also keinen Blankoscheck aus, wie es immer wieder heißt. Im Gegenteil, der Bundestag wird stärker in den Entscheidungsprozess eingezogen.
Auch hier widerspricht die Opposition, ganz grundsätzlich die AfD, Robby Schlund.
Die epidemiologische Lage wird sozusagen benutzt, um Grundrechtseinschränkungen zu legitimieren. Deshalb plädieren wir für die sofortige Aufhebung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite.
Die anderen Oppositionsparteien dagegen tragen weiterhin einschränkende Maßnahmen mit, stören sich aber gerade deshalb daran, dass sie nur alles ablehnen oder allem zustimmen können.
Also auch Krankenhausfinanzierung, Arbeitsschutz und so weiter. Das ist doch lediglich eine Scheinbeteiligung des Parlaments.
So die linken Politikerin Ferschel. Während die Grünen zweifeln, ob die gestrigen Beschlüsse durchweg vom Gesetz gedeckt sind.
Der Bericht von Gudula Geuter. Und damit kommen wir um jetzt 23.31 Uhr zu weiteren wichtigen Themen dieses Tages in Kurzfassung. Österreich und Dänemark haben Kritik an der Impfstrategie der EU geübt und gehen jetzt teilweise eigene Wege in Form einer Impfallianz mit Israel. Tim Aßmann.
Die 3 Länder verständigten sich auf die vertiefte Zusammenarbeit in 2 Feldern. Mit einem gemeinsamen Fonds soll die Erforschung und Entwicklung von Impfstoffen vorangetrieben werden. Israel, Österreich und Dänemark wollen Wissen miteinander teilen und, wie die dänische Regierungschefin Frederiksen erklärte, unter anderem klinische Studien gemeinsam durchführen. Außerdem wollen die 3 Staaten in den Aufbau einer gemeinsamen Impfstoffproduktion investieren. Ziel sei eine bessere und zuverlässigere Impfstoffversorgung, sagte Frederiksen. Man werde die unterschiedlichen Produktionsschritte untereinander aufteilen, kündigte Österreichs Kanzler Kurz an. Um sich auf eine mögliche nächste Phase der Pandemie vorbereiten zu können, sei Kooperation innerhalb der EU, aber auch weltweit nötig, betonte Kurz. Details zum Aufbau einer Impfstoffproduktion oder wie viel in Forschung, Entwicklung und Herstellung investiert werden soll, gaben die 3 Regierungschefs nicht bekannt. Israels Premier Netanyahu erklärte, gemeinsam würden die 3 Staaten zu Impfnationen werden und andere Länder könnten sich gerne anschließen.
Vor einigen Tagen haben wir darüber berichtet, dass der Bundestag die Immunität des CSU-Politikers Georg Nüßlein aufgehoben hat. Es ging dabei um einen Anfangsverdacht der Bestechlichkeit. Jetzt erneut die Aufhebung einer Abgeordneten-Immunität, diesmal von CDU-Politiker Alex Fischer. Bei ihm lautet der Verdacht, er soll sich gegen Geldzahlungen positiv über Aserbaidschan geäußert haben. Panayotis Gavrilis.
Wie bei Nüßlein ist es die Generalstaatsanwaltschaft München, die hier die Ermittlungen führt. Es geht in beiden Fällen um den Anfangsverdacht der Bestechung und Bestechlichkeit von Mandatsträgern. Aber bei Fischer geht es nicht wie bei Nüßlein um möglicherweise dubiose Geschäfte mit Schutzmasken, sondern um Aserbaidschan. Es geht um vorausgegangene umfangreiche Ermittlungsmaßnahmen, heißt es in einer Mitteilung der Generalstaatsanwaltschaft München, die sich gegen ehemalige und aktive Mitglieder des Bundestages richteten, die der Parlamentarischen Versammlung des Europarates angehörten. Und weiter?
Ihnen wird vorgeworfen, in der Zeit zwischen 2008 bis 2016 unter anderem Gelder aus Aserbaidschan über britische Briefkastengesellschaften mit baltischen Konten erhalten zu haben. Damit verbunden war die Aufforderung, bei Anträgen und Abstimmungen zu verschiedenen Resolutionen sowie bei der Besetzung von Funktionen und Kommissionen des Europarates Einfluss im Sinne von Delegierten des Staates Aserbaidschan zu nehmen.
Die Staatsanwaltschaft nennt keine Namen. Bekannt ist, dass noch Ermittlungen gegen die CDU-Abgeordnete Karin Strenz und den früheren CSU-Abgeordneten Eduard Lindner laufen. Im vergangenen Jahr wurden Räume der beiden durchsucht. Der Karlsruher CDU-Politiker Fischer, der seit 1998 im Bundestag sitzt, spricht von haltlosen Vorwürfen im Gespräch mit der Augsburger Allgemeinen.
EU-weit ist es nicht anders als in Deutschland. Frauen verdienen weniger als Männer, auch bei gleicher Arbeit. Dagegen will die Kommission jetzt vorgehen, und zwar durch mehr Transparenz. Astrid Korall.
In der EU verdienen Frauen aktuell durchschnittlich rund 14% weniger als Männer. Mit ihrem Richtlinienentwurf will die Kommission für mehr Lohngleichheit sorgen. Präsidentin Ursula von der Leyen erklärte, gleiche Arbeit verdiene gleiche Bezahlung. Daher brauche man Transparenz. Frauen müssten wissen, ob der Arbeitgeber sie fair behandelt. Um das sicherzustellen, sollen zum Beispiel alle Beschäftigten bei ihren Unternehmen oder in ihren Behörden nachfragen können, wie hoch das durchschnittliche Einkommen von denjenigen ist, die die gleiche oder gleichwertige Arbeit machen. Die Daten sollen unter anderem nach Geschlecht aufgeschlüsselt werden. Die Kommission plant auch, Firmen mit mehr als 250 Beschäftigten zu verpflichten, künftig das mögliche Lohngefälle zwischen weiblichen und männlichen Angestellten in der gleichen Position zu veröffentlichen. Beschäftigte, die diskriminiert werden, sollen entschädigt werden. Außerdem fordert die Kommission die Mitgliedstaaten auf, Strafen für Verstöße gegen den Grundsatz der gleichen Bezahlung festzulegen.
Dem ehemaligen französischen Premier Balladur wurde vorgeworfen, er habe damals seinen Wahlkampf mit Schwarzgeld aus Rüstungsgeschäften finanziert. Heute wurde er von einem Gericht freigesprochen. Christiane Kess.
Zufrieden nehme er die Entscheidung des Gerichtshofs der Republik zur Kenntnis, ließ der 91-jährige Balladur in einer Pressemitteilung wissen. Und auch sein Anwalt, Félix de Belloir, zeigte sich erleichtert über den Freispruch. Nach 25 Jahren, in denen Édouard Balladur all diese Gerüchte erleiden musste, die Verleumdung, öffentliche Anschuldigungen, die manchmal täglich wiederholt wurden, ist Balladur endlich entlastet. In dem Prozess konnte dem damaligen Premierminister nicht nachgewiesen werden, dass er über gut 2 Millionen Euro, damals gut 10 Millionen Franc, Bescheid wusste. Die flossen verdeckt auf sein Wahlkampfkonto im Präsidentschaftswahlkampf 1995. Balladur war von 1993 bis 1995 Regierungschef, dann bewarb er sich als Präsident. Die französische Regierung hatte damals Rüstungsgeschäfte mit Saudi-Arabien und Pakistan abgeschlossen. Dafür zahlte sie Schmiergelder an Mittelsmänner, was damals noch legal war. Aber ein Teil davon wurde abgezweigt in die Wahlkampagne von Balladur. Das Gericht sprach jetzt dem mitangeklagten damaligen Verteidigungsminister François Léotard eine entscheidende Rolle beim Transfer dieser Gelder zu. Der heute 78-Jährige wurde zu 2 Jahren Gefängnis auf Bewährung und 100.000 Euro Strafe verurteilt, wegen Mittäterschaft zur Veruntreuung von Geldern. Der Prozess war Teil der sogenannten Karachi-Affäre. In der gleichnamigen pakistanischen Stadt kamen 2002 11 französische Staatsbürger bei einem Attentat ums Leben. Die zuständigen Ermittler glauben, der Angriff war ein Racheakt. Jacques Chirac, dem Édouard Balladur bei der Präsidentschaftswahl schließlich unterlag, hatte die Schmiergeldzahlungen aus Frankreich gestoppt.
In Hongkong stehen zahlreiche Demokratieaktivisten vor Gericht. Heute wurde entschieden, der Großteil von ihnen muss weiter in Untersuchungshaft bleiben. Birgit Eger.
Die 39 Männer und 8 Frauen werden beschuldigt, gegen das neue Sicherheitsgesetz verstoßen zu haben. Sie hätten eine Verschwörung zum Umsturz geplant, heißt es. Die Aktivisten haben im vergangenen Jahr eine nicht genehmigte Vorwahl durchgeführt. Dabei sollten Kandidaten der Demokratiebewegung für die Parlamentswahl bestimmt werden. Nach ihrer ersten Verhaftung im Januar wurden die Männer und Frauen noch auf Kaution freigelassen, dann vergangenen Sonntag von der Polizei wieder einbestellt. Die Anhörung vor Gericht begann einen Tag später unter großem Protest zahlreicher Hongkonger Demokratieanhänger und ausländischer Diplomaten. Vertreter der Bewegung beklagten, dass einige Angeklagte vor der Anhörung nicht mit ihren Anwälten sprechen konnten. 4 Aktivisten mussten mit Schwächeanfällen ins Krankenhaus gebracht werden. Zum Ende der Anhörung ließen die Richter erst 15 Angeklagte auf Kaution frei, doch die Justizbehörde legte sofort Einspruch ein. Der Prozess gegen alle Aktivisten wird voraussichtlich am 31. Mai stattfinden.
Und wie immer in dieser Sendung schauen wir noch auf den Tag an der Börse, zusammengefasst heute von Jan Plate.
In den Aktienindizes der deutschen Börse tut sich einiges. Siemens Energy wird ab dem 22. März in den Leitindex DAX aufsteigen und den Nivea-Hersteller Beiersdorf verdrängen, während sich schon bald Porsche im MDAX bei dem mittelgroßen Unternehmen findet. Porsche übrigens zeigt sich zuversichtlich. Zum Start ins Jahr 2021 wurde ein deutlicher Schub beim Absatz verzeichnet. Per Ende Februar sei Porsche prozentual 2-stellig unterwegs gegenüber Vorjahr, hieß es anlässlich der Premiere des neuen Elektromodells Taycan Cross Turismo. Das starke Abschneiden gelte über alle Modellreihen und alle Märkte hinweg. Zwar gebe es weiterhin Beeinträchtigungen durch die Corona-Pandemie, trotzdem sei das Porsche-Management sehr zufrieden mit der Dynamik der Nachfrage. Der DAX hat nach dem Rekordhoch vom Vortag etwas an Dynamik eingebüßt. Anleger waren erstmal wieder etwas vorsichtiger, auch angesichts einer Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell. Der DAX hat 0,25% nachgegeben auf 14.056 Punkte. Am Abend wurde bekannt, dass die Ölexportländer der OPEC Plus ihre restriktive Förderpolitik weitgehend für einen weiteren Monat bis Ende April verlängern. Nur Russland und Kasachstan dürfen etwas mehr fördern. Der Preis für die Öl-Nordseesorte Brent klettert um fast 5% auf gut 67 Dollar.
Jan Plate über das Geschehen an den Märkten. Seit Joe Biden neuer US-Präsident ist, steht der Abzug der Truppen aus Afghanistan wieder in Frage, den Trump ja den Taliban zugesagt hatte. Das betrifft auch die Bundeswehr. Die Bundesregierung findet ohnehin, es ist noch nicht die Zeit, um abzuziehen. Sie will eine Verlängerung des Mandats und darüber hat heute der Bundestag debattiert. Kai Küstner.
Bloß jetzt nicht das Erreichte verspielen. Bloß nicht mit einem verfrühten Abzug riskieren, dass Afghanistan wieder in Chaos und Bürgerkrieg versinkt. So ließe sich die Linie der Bundesregierung umreißen, die für eine Verlängerung des Einsatzes am Hindukusch wirbt.
Wenn wir unsere Soldatinnen und Soldaten überstürzt abziehen, dann droht die ernste Gefahr, dass die Taliban eine Lösung auf dem Schlachtfeld suchen, statt weiter zu verhandeln,
erklärte Außenminister Heiko Maas, der damit auf die aus Sicht der Bundesregierung erste wirkliche Chance auf Frieden seit langem, wie es der SPD-Politiker ausdrückte, verwies. Die Verhandlungen zwischen Taliban und afghanischer Regierung in Doha. Soll es dort allerdings Fortschritte geben, darf der Druck auf die Extremisten nicht nachlassen. Das sieht auch Verteidigungsministerin Kram-Karrenbauer so, die aber auch offen sagte:
Die vor uns liegende Zeit ist gefährlich. Sie ist insbesondere gefährlich für unsere Soldatinnen und Soldaten, für die internationalen Truppen.
Die Taliban hatten für den Fall, dass die internationalen Truppen nicht bis 30. April das Land verlassen, mit einem großen Krieg gedroht. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios steht in Deutschland unter anderem eine Infanteriekompanie auf Abruf bereit. Die könnte, falls sich die Sicherheitslage zuspitzt, zur Verstärkung nach Nordafghanistan verlegt werden. Die Linkspartei fordert den sofortigen Abzug aus Afghanistan. Die Rückkehr der deutschen Soldaten sofort einzuleiten, fordert auch die AfD.
Deutschland wird nicht am Hindukusch verteidigt, sondern am Brandenburger Tor.
So der AfD-Abgeordnete Anton Friesen. Derzeit ist noch unklar, wie lange die NATO und die USA ihre Truppen in Afghanistan belassen wollen. Damit steht und fällt auch der Bundeswehreinsatz. Mit der Mandatsverlängerung um 10 Monate will die Große Koalition dieser und auch einer neuen Bundesregierung nach der Bundestagswahl im September genügend Beinfreiheit verschaffen, reagieren zu können. Letztlich ist es der Bundestag, der über die Mandatsverlängerung entscheidet. Abgestimmt werden soll in der Woche ab dem 22. März.
Es gab mehrere Fälle, in denen Medien recherchiert und dokumentiert haben, dass es an den Grenzen von Europa zu illegalen Pushbacks kommt. Also dass Geflüchtete, die versuchen, zum Beispiel über das Mittelmeer nach Griechenland zu kommen, dann von der Küstenwache einfach zurück auf türkisches Terrain gebracht werden. Dann stellte sich die Frage, inwieweit die Europäische Grenzschutzagentur Frontex davon wusste oder möglicherweise sogar beteiligt war. Eine Arbeitsgruppe bei Frontex will das aufklären und heute musste sich der Chef der Agentur im Europäischen Parlament erklären. Paul Vorreiter berichtet.
Die Arbeitsgruppe hatte gleich zu Beginn die zwei wichtigsten Protagonisten eingeladen. EU-Innenkommissarin Ilva Johansson und Frontex-Exekutivdirektor Fabrice Leggeri. Die stellten sich in einer Art Ping-Pong-Frage-Antwort-Spiel den 14 Abgeordneten, die in den kommenden 4 Monaten die Vorwürfe untersuchen sollen. Dabei bekamen sie Antworten zu hören, die ihnen bekannt vorkommen müssten.
I can say that there is no, and this is clear from the report of the working group, there is no policy to directly.
Ich kann sagen, dass es keine Beweise gibt, die direkt oder indirekt auf Grundrechtsverletzungen hinweisen, und das geht klar aus dem Bericht hervor. Und wir als Agentur sind den Grundrechten verpflichtet. Der Bericht, der morgen veröffentlicht und diskutiert wird, enthält keine Grundrechtsverletzungen.
Substantiated violation of fundamental rights that would be in this report.
Der Bericht, über den Frontex-Direktor Fabrice Leggeri sprach, ist der einer internen Arbeitsgruppe, die 13 mutmaßlichen Pushback-Vorwürfen nachgehen sollte. In einem ersten Bericht hatte die Grenzschutzagentur bei 8 der 13 Vorkommnisse kein Fehlverhalten entdeckt. Die Informationen zu 5 weiteren Fällen sollten noch nachgereicht werden. Erwartet wird, dass beim Bericht morgen Erkenntnisse zu zwei der fünf offenen Fälle kommen werden. Im vergangenen Herbst hatten mehrere Medien, darunter Spiegel und ARD Report Mainz, eine Reihe von Vorkommnissen publik gemacht, bei denen griechische Grenzschützer mehrfach Boote mit Migranten zurück in Richtung Türkei getrieben haben sollen. Frontex-Beamte sollen dabei teils in der Nähe gewesen sein und es nicht verhindert haben. Direktor Legerie betonte dabei immer wieder, dass die griechischen Behörden an der Grenze das Sagen haben und Frontex vielmehr nur unterstützend bei der Grenzüberwachung und bei Rettungsaktionen helfe. Das Europaparlament hatte seit den Enthüllungen immer wieder den Druck auf den Frontex-Direktor erhöht, auch Forderungen nach einem Untersuchungsausschuss wurden laut, für den es aber keine Mehrheit gab. Auch den Frontex-Direktor abzusetzen wäre eine Option, doch das müsste der Verwaltungsrat, in dem unter anderem Kommission und EU-Mitgliedsländer sitzen, mit Mehrheit durchsetzen. Innenkommissarin Johansson ließ bisher davon ab, einen Antrag auf Absetzung Legeries zu stellen. In der Anhörung verwies sie auch auf ihre begrenzten Möglichkeiten. Ja, ich habe die politische Verantwortung über Frontex, aber weder ich noch jemand meiner Kolleginnen oder Kollegen haben die Kompetenz, um den Frontex-Direktor zu leiten oder ihn anzuweisen. Der grünen Europaabgeordnete Erik Marquardt ließ erkennen, dass sich die Diskussion offensichtlich im Kreis drehe.
Das ist ja ganz interessant. Die Kommission ist nicht so richtig für Frontex zuständig. Frontex ist nicht so richtig für die Auslegung dessen zuständig, was die Mitgliedstaaten machen. Und die Mitgliedstaaten behaupten, dass eigentlich alles ganz gut läuft.
Die Arbeitsgruppe des Europaparlaments steht erst am Anfang ihrer Recherchen. Denkbar ist, dass auch Frontex-Beamte oder Journalisten befragt werden, die bei den mutmaßlichen Pushbacks dabei waren oder dazu recherchiert haben. Die möglicherweise dann neuen Erkenntnisse sollen zum Schluss in eine Resolution fließen, die Konsequenzen für Frontex nach sich ziehen dürften.
Der Brexit ist vollzogen, aber die Auseinandersetzungen nehmen kein Ende. London will jetzt eigenmächtig bestimmte Zollerleichterungen für Nordirland verlängern. Die EU-Kommission sieht das als Affront und droht mit rechtlichen Schritten. Christine Heuer aus London.
Die Briten tun es schon wieder. Zum zweiten Mal in einem halben Jahr verstoßen sie gegen das Nordirland-Protokoll im Brexit-Vertrag mit der EU. Im September erließ die Regierung Johnson mit ihrem Binnenmarktgesetz einfach mal so neue Regeln für den Grenzverkehr auf der irischen Insel. Damit breche man internationales Recht, räumte Nordirland-Minister Brendan Lewis damals ein. Derselbe Brendan Lewis, der gestern im Unterhaus ankündigte, dass London die Übergangsfrist für Grenzkontrollen eigenmächtig verlängert.
We've heard the concerns that have been raised by people and businesses in Northern Ireland.
Wir hören die Sorgen der Menschen und Betriebe in Nordirland. Deshalb machen wir weiter mit zeitlich begrenzten Maßnahmen. Das hat einfach damit zu tun, dass mehr Zeit nötig ist, um neue Anforderungen zu bedienen.
The simple reality that there is more time needed to adapt to and implement new requirements.
Es geht um Kontrollen von Lebendtiertransporten und Lebensmitteln an der Grenze zwischen dem britischen Nordirland und EU-Mitglied Irland. Um den Handel mit ihnen aufrechtzuerhalten, hatten sich London und Brüssel auf Erleichterungen geeinigt. Selbst mit den Ausnahmeregeln kamen in Nordirland allerdings viel weniger Lebensmittel an als üblich. Supermarktregale blieben leer. Deshalb wurde bereits über eine Verlängerung der Übergangsfrist verhandelt. Nun aber dehnt England sie eigenmächtig bis Oktober aus. Ein klarer Rechtsbruch, empört sich der irische Außenminister Simon Coveney. Die britische Regierung bricht das Nordirland-Protokoll und ihre Verpflichtungen schon wieder. Die EU muss sich nun überlegen, wie sie reagiert.
Again. And the EU having to then consider how they respond to that.
Brüssel ist sauer. Was meinen Sie, wäre los, wenn die EU das getan hätte? Fragt die irische EU-Kommissarin Merit McGuinness rhetorisch. Kopflos reagieren wollen die Europäer aber nicht.
I think there will be a measured response, and equally we will be, if you like, the adults in the room here.
Es wird eine wohlüberlegte Antwort geben. Wir werden die Erwachsenen sein in den Verhandlungen, die weitergehen müssen. Die jüngste Entwicklung ist allerdings alles andere als hilfreich. Für die britische Seite verhandelt neuerdings David Frost darüber, wie der Handelsvertrag konkret umgesetzt werden soll. Der Counterpart von Michel Barnier im monatelangen Ringen um den Vertrag gilt als besonders harter Hardliner gegen die EU. Viele denken deshalb, dass London ein politisches Signal aussenden möchte, dass Global Britain der EU nämlich um kein Jota nachgeben wird, wenn es um die eigenen Interessen, das eigene Land geht. Simon Coveney darüber, wie das in der EU ankommt.
Well, I mean, the difficulty is that the British government has changed their approach.
Die britische Regierung hat ihre Herangehensweise geändert. Für die EU bedeutet das leider, sie verhandelt mit einem Partner, dem sie schlicht nicht vertrauen kann. Das wiederum spielt den nordirischen Unionisten in die Hände. Ihnen ist das ganze Nordirland-Protokoll ein Dorn im Auge, weil es eine faktische Grenze zum britischen Mutterland etabliert. Heute heizen sie die Stimmung weiter an. In einem offenen Brief an Premierminister Johnson haben die führenden Köpfe der nordirischen Pro-Briten ihre Unterstützung für das Karfreitagsabkommen aufgekündigt. Und das mit den Handelsschwierigkeiten durch das Nordirland-Protokoll begründet.
Die UN-Menschenrechtskommissarin Bachelet hat die Militärs in Myanmar aufgefordert, die Gewalt an der Bevölkerung zu beenden. Aber die Militärs zeigen sich von solchen Appellen aus dem Ausland bisher ziemlich unbeeindruckt. Mindestens 54 Menschen wurden bei den Protesten seit dem Putsch getötet. Und in Videos demonstriert die Militärjunta, dass sie zu allem entschlossen ist. Holger Senzel berichtet.
Soldaten in Tarnuniform starren bedrohlich in die Kamera, streicheln messingglänzende Patronen, bevor sie die geladenen Magazine in ihre Sturmgewehre schieben. Hiermit werden wir schießen, warnt einer der Demonstranten. Keine Gummigeschosse, schaut her, das sind die richtigen. Dieses Gewehr verschießt 30 Kugeln in einer Minute, sagt ein anderer lächelnd. Habt ihr das verstanden? Die Internetplattform TikTok ist heute geradezu überflutet mit Drohgebärden birmanischer Militärs. Irritieren vor allem die Kindergesichter der Soldaten, die da mit ihren Waffen herumfuchteln. Finstere Videobotschaften am Morgen nach dem blutigsten Tag seit dem Militärputsch vor über einem Monat. Menschen rennen panisch vor heranstürmendem Militär davon. Tränengasschwaden ziehen durch die Straßen Yangons. Schüsse fallen. 38 Tote an einem einzigen Tag zählen UN-Beobachter. Damit stieg die Zahl der Opfer auf insgesamt 59. Mindestens. Denn viele Schwerverletzte schweben nach wie vor in Lebensgefahr, von Schüssen in Kopf oder Brust getroffen. Ich kann diese Gewalt nicht länger ertragen, meldet die Mitarbeiterin des ARD-Radios aus Yangon.
To be honest, I really felt helpless and hopeless.
Um ehrlich zu sein, ich fühle mich hoffnungslos seit gestern. Ich habe gesehen, wie Soldaten Sanitäter daran gehindert haben, sich um Verletzte zu kümmern. Sie sind in ein Krankenhaus eingebrochen und haben Leute vom Personal verprügelt. Ich fürchte, sie sind an einem Punkt, wo sie alles tun, um ihre Macht zu erhalten. Sie haben die Angst in die Herzen und Köpfe der Menschen gepflanzt. Und es wird immer schlimmer und schlimmer.
Internationale Appelle, die Gewalt zu beenden, verhallen ungehört. Das Militär scheint im Gegenteil mit jedem Tag brutaler gegen die Massenproteste vorzugehen. Douayer, es ist unsere Aufgabe, skandieren die Demonstranten in den Straßen. Ziviler Ungehorsam als Bürgerpflicht. Zehntausende marschieren auch heute durch die Straßen Yangons, Mandalays und Naypyidaws. Wir sind wie Wasser, ist einer ihrer Slogans. Ihr könnt uns nicht stoppen. Alle unsere Zukunftspläne und Träume sind jetzt erst einmal dahin, sagt ein 26-jähriger Student, der am Goethe-Institut in Yangon Deutsch lernt. Aber es gibt jetzt Wichtigeres.
Ja, ich habe Angst und Sorge und manchmal bin ich traurig. Aber kann mir nicht ändern. Alle diese Gefühle werden weg, wenn wir die Revolution gewinnen. So, wir haben keine Wahl.
Auch Journalisten werden zunehmend an der Berichterstattung gehindert oder inhaftiert und angeklagt. Schockierende Bilder von Blut und brutaler Gewalt finden über soziale Medien ihren Weg in die Welt. Westliche Nationen, inklusive der USA, erwägen härtere Sanktionen gegen Myanmar. Die Militärjunta ließ eine UN-Beobachterin trotzig wissen, sie sei bereit, jeglichen Sanktionen und jeder Isolation zu widerstehen. Aus dem Hauptquartier von General Minh Aung Hlaing wurde der Satz übermittelt: Wir haben gelernt, mit nur wenigen Freunden zu marschieren.
Holger Senzel über die blutige Gewalt in Myanmar. Und damit kommen wir zur Presseschau. Zusammengestellt hat sie Cengiz Ünal und Jan Kämmerer trägt sie vor.
Im Mittelpunkt der Kommentare stehen die Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen, die Bund und Länder beschlossen haben. Wer bitte soll diese komplizierten Regelungen verstehen? Fragt sich das Westfalenblatt aus Bielefeld. Die nach dem Gipfel veröffentlichte Öffnungsmatrix erinnert an ein Organigramm zur Mondlandung. Der Gipfel wollte allen und allem gerecht werden, den Lockerern und den Bremsern, dem Infektionsschutz und der Wirtschaft. Das Ergebnis ist ein Kuddelmuddel, das auf die Stimmung schlägt und nur Verwirrung stiftet. Dieser Stufenplan für den Ausstieg aus dem Corona-Lockdown ist ein verstörendes Dokument der Zeitgeschichte, schreibt die Zeitung Die Welt aus Berlin. Er ist verstörend, weil er in Wirklichkeit keiner ist. Die Bundesländer werden sich nicht buchstabengetreu an ihn halten. Dafür werden die Ministerpräsidenten schon aus Prinzip sorgen. Ab jetzt überlagert in der Politik der Wunsch nach Machterhalt ganz offensichtlich die Vernunft, glauben die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe. Anstatt noch ein paar wenige Wochen abzuwarten, wird herumexperimentiert und riskiert, dass die Ansteckungszahlen wieder steigen und wir in einer Corona-Schleife gefangen sind, die uns noch monatelang die Luft zum Atmen abschnürt. Mit Recht schauen die Deutschen voller Neid in andere Staaten, stellt die Pforzheimer Zeitung fest. Während woanders schnell und effizient gehandelt wird, macht man hierzulande erst einmal einen Plan, der als Schaubild eine DIN A4-Seite füllt und den dann kaum noch einer versteht. Der Münchner Merkur lobt allerdings die Beschlüsse. Das Risiko liegt auf der Hand, dass sich mancher Bürger durch die Kompliziertheit der Regelungen eingeladen fühlt, sie zu umgehen. Wie gut dieser Drahtseilakt gelingt, liegt an uns allen. Das Straubinger Tagblatt betont, dass die Lage für einen klaren Fahrplan zu diffus sei. Aber die Nonchalance, mit der man nun die Inzidenzzahl 35 hinter sich lässt und jetzt mit 50 oder gar 100 hantiert, irritiert doch gewaltig. Und das in einer Phase, in der wieder eine, Gottlob, relativ geringe Steigerung der Fallzahlen zu verzeichnen ist. Dass dies in der Bevölkerung auf Kopfschütteln stößt, darf niemanden verwundern. Israel, Dänemark und Österreich haben eine Allianz bei der Entwicklung und Produktion von Corona-Impfstoffen vereinbart. Die Frankfurter Rundschau findet die Zusammenarbeit unverzeihlich, denn sie sei eine, Zitat, stillschweigende Anerkennung von Israels völkerrechtswidrigem Ausschluss fast aller 5 Millionen PalästinenserInnen in den besetzten Gebieten von Impfungen. In der Not frisst der Teufel Fliegen, heißt es. In der Corona-Not mal eben Apartheid zu schlucken, kann man dem Teufel nachsehen, nicht aber Fredriksen und Kurz.
Das war der Blick in die Kommentare von morgen. Damit geht unser Journal vor Mitternacht zu Ende. Nach den Nachrichten geht's hier weiter mit Fazit, unter anderem mit Eindrücken von der digitalen Berlinale. Ich bin Josephine Schulz, sage danke fürs Zuhören und Ihnen eine gute Nacht.